Deutschlandfunk. Kontrovers.
Im Studio begrüßt Sie heute Tobias Armbruster. Herzlichen guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Montagmorgen. Es ist eine Idee, die bei uns in Deutschland immer mehr Anhänger findet. Dabei geht es eigentlich erstmal darum, dass alle mehr bezahlen sollen. Wir reden über die CO2-Steuer oder auch CO2-Abgabe, ein Instrument gegen den Klimawandel. In einigen Ländern gibt es so etwas schon und die Idee dahinter, die ist sehr einfach. Wer CO2-Ausstoß verursacht, der soll auch dafür zahlen, beim Autofahren zum Beispiel, beim Heizen, vielleicht auch beim Einkaufen, weil auch die Milchproduktion und auch Schlachttiere, die sorgen ja für einen erhöhten CO2-Ausstoß. Immer mehr Politiker machen sich inzwischen für eine solche CO2-Steuer in der einen oder anderen Form stark. Über das Wochenende hieß es dann sogar mal, es gäbe inzwischen sogar Einigkeit in der Großen Koalition. Aber es gibt natürlich auch eine Menge Skeptiker, denn so eine Steuer könnte vor allem einkommensschwache Familien treffen, Familien, die sich eben kein Top-wärmegedämmtes Haus leisten können oder auch Angestellte, die gar keine Wahl haben, als mit dem Auto zur Arbeit zu pendeln und bei denen eben das Geld auch nicht reicht für ein niegelnagelneues Elektroauto. Bezahlen fürs Klima. Brauchen wir eine CO2-Steuer? Wir wollen darüber in den kommenden 1,5 Stunden diskutieren und zwar mit diesen Gästen. Michael Kopatz ist mit dabei. Er ist Klimaforscher am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie, zugeschaltet aus Münster. Schönen guten Morgen, Herr Kopatz.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Armbruster.
Ich begrüße in München Lukas Köhler von der FDP. Er ist der klimapolitische Sprecher seiner Fraktion im Deutschen Bundestag. Guten Morgen, Herr Köhler.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Und aus Berlin zugeschaltet ist Nina Scheer von der SPD. Sie ist für ihre Partei und Fraktion Mitglied im Umweltausschuss des Deutschen Bundestags. Schönen guten Morgen nach Berlin.
Guten Morgen.
Wir wollen wie immer natürlich auch mit Ihnen diskutieren, mit allen, die uns jetzt hier gerade bei dieser Sendung zuhören. Sie können uns eine E-Mail schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de oder rufen Sie uns einfach an auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464. Noch einmal, das ist die 00800 4464 4464 und da sind heute Morgen auch schon einige Stimmen zusammengekommen.
Oliver Domzalski aus Hamburg. Selbstverständlich brauchen wir eine spürbare CO2-Abgabe und zwar schnell. Wir stehen vor einer Aufgabe, die es in der Menschheitsgeschichte noch nie gab, dem freiwilligen Verzicht auf einen Teil unseres Wohlstands. Das Leben, an das wir uns in den reichen Ländern gewöhnt haben, gefährdet unsere Nachkommen und das Überleben des Planeten.
Kausche, mein Name aus Ribbesbüttel. Der Mensch wird alles, Erdöl und Gas, dessen er habhaft werden kann, verbrennen und zwar schneller und immer schneller. Wortschöpfung und Glaube an so etwas wie Energiewende empfinde ich als absurd naiv. Und eine CO2-Abgabe ist ein winziger Tropfen auf einem heißen Stein.
Schümer, Bonn, es verschlägt einem die Sprache. Dieser Plan ist ein Faustschlag ins Gesicht des deutschen Volkes. Die politische Kaste, die sowas befürwortet, die sollte sich schämen.
Charlotte Wulfsen. Es gibt Menschen, die sich das nicht aussuchen können, ob sie Umwelt-, CO2-schonende Energiearten auswählen können, weil ihnen die finanziellen Mittel führen.
Lutz Michael Holst aus Berlin. Eine CO2-Steuer ist angemessen und berechtigt. In der Schweiz ist diese schon eingeführt, etabliert und hat eine lenkende Wirkung.
Hier ist Eberhard Wegner in Bonn. Deutschland braucht eine schnelle Verschiebung der Steuerlast weg von der Arbeitsteilung hin auf Rohstoffverbrauch, Abgase und Abfälle. Runter mit der Mehrwertsteuer und der Lohn- und Einkommensteuer, weg mit der Grunderwerbsteuer, stetig wachsende Steuern auf alle endlichen Ressourcen.
Bülow aus Peine. Nein, wir brauchen keine CO2-Steuer. Wir haben schon seit 20 Jahren eine Ökosteuer, wo auch nichts passiert mit. Die Autoindustrie baut sehr viel Mist und der kleine Mann darf wieder dafür zahlen. Es ist eine Ungerechtigkeit hier nur noch in Deutschland.
Ein durchaus durchwachsenes Stimmungsbild da. Also heute Morgen bei unseren Hörerinnen und Hörern, die uns schon mal angerufen haben zum Thema CO2-Steuer. Nina Scheer von der SPD, wie wollen Sie so eine Steuer den Deutschen schmackhaft machen?
An den Wortmeldungen ist schon deutlich geworden, dass die unterschiedlichsten Vorstellungen existieren, was so eine CO2-Steuer beinhaltet, welche Wirkungsweisen sie hat und auch in welcher Kombination sie nun auf den Weg gebracht werden könnte oder auch nicht. Also damit meine ich mit der Kombination, es ist eben in dem jetzigen System eine Menge an Fehlanreizen gegeben. Und wenn man eben stärker darauf geht, die externen Effekte, die ja auch ungerecht sind, den Menschen gegenüber der Gesundheit, gegenüber den Gesundheitsbelastungen betreffend, dann kommt man gar nicht drum hin zu sagen, man muss da eine Veränderung hinbringen, man muss einen Preis für eben genau diese Schädigung finden, am besten mit einer Schadstoffbepreisung, CO2-Bepreisung geht in diese Richtung. Und dann kann man aber eben auch an anderen Stellen, wenn man zum Beispiel die ganzen Entwicklungskosten für die erneuerbaren Energien betrachtet, die alle Stromkunden mitzahlen, könnte man da auch Entlastungswirkungen schaffen. Also genau in der Kombination mit weiteren Maßnahmen kann man die sozialen Härten, die gerade auch angeklungen sind, abfedern und dadurch ein Mehrgerechtigkeitssystem schaffen.
Aber klar ist auch, dass alle erstmal etwas mehr bezahlen sollen.
Alle, je nachdem, wie es in der Wechselwirkung mit den anderen Instrumenten ist. Also wenn man tatsächlich darauf achtet, dass keine sozialen Härten passieren und tatsächlich die Schädlichkeit bepreist wird, dann kann das tatsächlich für den einen oder anderen plus minus null bedeuten.
Mhm. Lukas Köhler von der FDP. Kommt Deutschland an so einer CO2-Steuer überhaupt noch vorbei?
Ich hoffe, dass wir an so einer CO2-Steuer vorbeikommen. Woran wir nicht vorbeikommen werden, ist, glaube ich, an einem Preis für CO2. Wir würden vorschlagen, als Freie Demokraten das System ein bisschen anders zu setzen und nicht über die Lenkungswirkung einer Steuer zu gehen. Weil Sie haben recht mit Ihrer Frage natürlich völlig und auch mit den Sorgen der Leute, die wir gerade gehört haben, dass eine CO2-Steuer, um einen Effekt zu haben, sehr hoch sein muss. Sie müssen also konkret Fahren teurer machen. Wir würden vorschlagen, die Menge zu begrenzen, also zu sagen, als Deutschland festzulegen, wie viel CO2 wir insgesamt noch ausstoßen dürfen, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Und dann dieses System, wie es auch bereits in der Industrie und im Energiebereich funktioniert, auszuweiten auf Verkehr und Wärme und dann ein Handelssystem, also einen Emissionshandel aufzusetzen. Das hat am Anfang nicht so eine starke Kostenwirkung. Sie müssen also nicht sofort im Verkehr lenkend wirken. Aber natürlich, langfristig werden wir auch da Preiseffekte haben, was Diesel, was Benzin, was Heizöl angeht.
Wo ist dann der große Unterschied zum Konzept, wie es jetzt Frau Scheer oder die SPD oder viele andere Befürworter so einer CO2-Steuer vorlegen, wenn doch letztendlich sowieso am Ende die Konsumenten, die Bürgerinnen und Bürger zahlen müssen?
Der Unterschied ist, dass sie an unterschiedlichen Stellen ansetzen. Bei unserem System haben sie einen einheitlichen CO2-Preis, der immer gleich für die Abgabe oder für den Ausstoß von CO2 zählt. Das ist egal, ob sie in der Energiewirtschaft, in der Industrie, im Verkehr oder bei der Wärme CO2 ausstoßen. Nur dann, wenn sie einen solchen unabhängigen CO2-Preis haben, der über alle Systeme funktioniert, haben sie die beste Preiswirkung. In einer Steuer können Sie nicht genau sagen, wie viel CO2 Sie reduzieren. Das ist das Problem, wenn Sie am Preis ansetzen. Und deswegen müssen Sie einen sehr schnell sehr hohen Preis haben, um wirklich einen Lenkungseffekt zu erzielen. Und das ist tatsächlich das Problem. In unserem System würde es später erst zu hohen Preisen kommen. Zunächst würden wahrscheinlich andere Sektoren erstmal eine Reduktion an CO2 vornehmen. Und das ist ja das Ziel, dass wir insgesamt reduzieren.
Ich bin mir sicher, dass Frau Scheer dazu gleich noch etwas sagen wird. Zunächst aber mal zu Michael Kopatz vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Herr Kopatz, reicht die Zeit eigentlich noch für lange Debatten darüber, wie man CO2 nun besteuern oder bepreisen soll?
Nun, also zumindest ist es nicht richtig, dass die Steuer sehr schnell und sehr hoch sein muss. Das kann man so tun, aber das ist eine Frage der politischen Aushandlung. Der Vorteil an der CO2-Steuer ist, dass sie sich im Vergleich zum CO2-Emissionshandel, den wir ja schon haben für Kraftwerke und Industrie, auf alle Sektoren ausgeweitet, viel leichter umsetzen lässt. Also ein CO2-Handel, so wie Herr Köhler das hier beschreibt, das hört sich nett an, aber wir wissen aus den Erfahrungen, dass das ein weiter Weg ist bis dahin, extrem schwer zu verhandeln, sehr viele Schlupflöcher bietet und dafür in der Tat fehlt tatsächlich die Zeit. Die haben wir nicht. Wir sollen im Verkehrsbereich, hat die Bundesregierung selber versprochen, bis zum Jahr 2030 die CO2-Emissionen um 40% verringern. Und da würde ich dann von Herrn Köhler gerne mal wissen, wie er das mit der CO2-Steuer bewirken will.
Mit einer CO2-Steuer
Aber im CO2-Emissionshandel. Also das wird auch die CO2-Steuer nicht bewirken. Da hätte ich noch andere Vorschläge. Aber im CO2-Emissionshandel, wie soll man das so schnell auf den Weg bringen, dass denn, also der Vorteil am CO2-Handel ist ja letztlich derjenige, dass dort eingespart wird, wo man das meiste CO2 in kürzester Zeit und am billigsten einsparen kann. Das ist die Theorie, die dahinter steckt. Aber bis das auf die Schiene gesetzt ist, also das ist, wenn jetzt schon, sagen wir mal, einigermaßen man also jetzt nah dran ist bei einer CO2-Steuer in der Koalition, dann wäre es jetzt abwegig, nochmal über einen Emissionshandel nachzudenken.
Ist denn die CO2-Steuer, ist das sozusagen das Heilmittel? Kriegen wir damit den Klimawandel in den Griff?
Nein, auf keinen Fall. Also das ist ein Instrument neben vielen. Aber ich sag mal, wenn man sich selbst ernst nimmt beim Klimaschutz, auch als Liberaler und als Sozialdemokrat, muss man an der Stelle mal sagen, wo sollen jetzt Obergrenzen definiert werden? Weil wenn ich eine Steuer anhebe oder wenn ich Preise anhebe, also das ist der Vorteil beim CO2-Handel, da habe ich tatsächlich irgendwo einen Deckel. Bei der CO2-Steuer weiß ich gar nicht, wie die Leute darauf reagieren. Kann gut sein, dass die Gutverdiener sich überhaupt nicht darum kümmern. Ja, und wenn ich den Preis so stark anziehen will, dass auch Gutverdiener ihr Verhalten verändern, dann gibt es Proteste wie in Frankreich bei den Gelbwesten. Deswegen muss man auch über andere Instrumente nachdenken. Und ich schlage mir eine Ökoroutine ja immer wieder vor, Standards und Limits zu definieren. Standards für Produkte und Limits zum Beispiel für Start und Landung auf Flughäfen. Und dazu muss man sich bekennen, dass die Fliegerei zum Beispiel nicht ständig zunimmt. Und das zusammen dann mit der CO2-Steuer, das kann dann eine gewisse Wirkmächtigkeit entfalten.
Herr Köhler, können sich die Freien Demokraten mit so etwas anfreunden? Das sagen ja viele, dass man da langfristig nicht drum rumkommt, egal wie man es nun bepreist, dass die Leute einfach von vielen Annehmlichkeiten des Alltags, ich sag mal, abgehalten werden sollen. Zum Beispiel vom Fliegen oder vom langen Autofahren.
Moment, darf ich kurz sagen?
Bitte.
Ich möchte keine Reduktion der Fliegerei. Ich würde nur vorschlagen, dass wir uns mal selbst ernst nehmen und sagen, okay, die Fliegerei darf nicht zunehmen. Ja? Das, weil alles andere führt in die Klimakatastrophe.
Herr Köhler, was sagen Sie dazu?
Ich würde vielleicht ganz kurz vorher noch auf die Frage eingehen, wie schnell das geht, weil immer vorgeworfen wird, dem Emissionshandel die Ausweitung würde so lange dauern. Das ist schlichtweg nicht richtig. Wir können quasi in den nächsten 6 Monaten die Ausweitung auf Verkehr und Wärme in Deutschland erreichen. Und zwar über die EU-Emissionshandelsrichtlinie, die das schon vorgesehen ist, über Artikel 24.
Augenblick, Frau Scheer, Sie sind gleich dran.
Frau Scheer, lassen Sie mich doch ganz kurz den Punkt ausführen. Und zwar geht es da in Artikel 24 darum, dass Nationalstaaten andere Bereiche des CO2-Handels, des Emissionshandels ausweiten können. Und deswegen wäre es innerhalb der 6 Monate möglich. Die EU-Kommission muss das natürlich prüfen. Wir würden vorschlagen, gemeinsam mit zum Beispiel Frankreich und den Benelux-Staaten, damit haben wir einen sehr großen Verkehrsbereich schon drin, auszuweiten, den Emissionshandel auszuweiten auf Verkehr und Wärme. Und damit wäre relativ schnell auch genau das, was Sie, Herr Kopers, richtig beschrieben haben, der Effekt, CO2 zu begrenzen, aufgenommen. Und ich glaube, das muss das Ziel sein, dass wir uns als Politik ehrlich machen und sagen, wir müssen und wir können nicht mehr machen, als die Ziele vorgeben. Und dass wir weitere und flankierende Maßnahmen brauchen, da bin ich auch dabei. Ob das jetzt über eine Reduktion von Start und Landungen geht, da bin ich mir nicht sicher. Aber ein Anreiz dafür, dass wir neue Produkte, neue Treibstoffe wie E-Fuels, wie synthetische Kraftstoffe, wie Wasserstoff brauchen und das auch schnellstmöglichst umsetzen müssen, da können wir noch relativ viel tun, da können wir auch politisch noch viel tun. Und das wäre, glaube ich, der sinnvollere und schnellere Weg.
Entschuldigung,
Herr Kopertz, Sie sind gleich...
Nicht Reduzierung, habe ich nicht gesagt, sondern Begrenzung auf dem gegenwärtigen Niveau. Nur zur Klarstellung.
Gut, dann haben wir das festgehalten. Frau Scheer, Sie hatten sich gemeldet.
Ja, ich finde es eigentlich schade, wenn wir jetzt auf einmal wieder nur über einen Emissionshandel sprechen, obwohl es ja um die CO2-Bepreisung gehen muss. Aber es ist eben wirklich die Gefahr, dass man ständig wieder ausweicht, auf andere Maßnahmen umzuschwenken, die dann aber nicht kommen und nicht rechtzeitig kommen. Und es ist insofern einfach auch falsch zu sagen, man könnte eine Ausweitung des Emissionshandels jetzt einfach so schlichtweg machen, weil dafür bestimmte Voraussetzungen im EU-Rahmen vorgesehen sind. Dass eben nur, wenn es eben aus Anlagen kommt, wenn die Treibhausgasen aus Anlagen kommen, nur dann ist es möglich. Also der ganze Verkehrssektor, den hätten Sie damit nicht drin, es sei denn, Sie gehen an die Raffinerien. Das stimmt.
Genau. Und deswegen die gehen an die Raffinerien.
Aber wenn es
das
jetzt,
ist ja der Vorschlag, an die Raffinerien zu gehen.
Das habe ich doch gerade gesagt.
Natürlich.
Dann haben wir es zumindest so wie jetzt festgehalten. Das heißt, nur um das klarzustellen, Herr Köhler, Sie sagen, dann muss letztendlich Erdöl, dann muss Benzin an der Zapfsäule teurer werden.
Am Ende des Tages wird es, langfristig wird es teurer, ja, ja natürlich. Ja. Und wir gehen über die Raffinerien den Weg des einfachsten bürokratischen Widerstands. Das ist ja ganz, klar, dass wir nicht den einzelnen Fahrer mit einem ETS belasten, sondern dass die Raffinerien, wie Frau Scher das ja gerade gesagt hat, dass wir die Raffinerien angreifen. Aber das wäre der Weg, wie wir das auch relativ schnell in Deutschland umsetzen müssen. Klar, es dauert 6 Monate, die Kommission muss das prüfen, aber 6 Monate finde ich schneller als das Grundgesetz für eine CO2-Steuer zu ändern.
Frau Scher.
Erstmal muss man das Grundgesetz dafür nicht ändern. Zudem ist es auch die Frage, wie überhaupt, das ist ja nur ein Argument gewesen. Es ist sehr strittig, was Sie gerade ausführen, dass es so einfach ginge. Das wird von vielen Seiten bestritten, von einigen Seiten bestritten. Es ist aber noch die weitere Frage, ob der ETS, also der Emissionshandelsbereich, überhaupt immer weiter auf angefüttert werden soll. Wir haben ja bisher eigentlich immer beklagt, dass ja zu schwach ist der Bereich. Und wenn man jetzt dort, wo man wirklich handeln möchte und wo man klar etwas an Lenkungswirkung erzielen möchte, wenn man dann weiter auf ein Instrument setzt, was sich eigentlich bisher als träges Instrument erwiesen hat, weil es eben einfach nicht richtig gegriffen hat, dann glaube ich, hat das mehr Vertagung als wirkliche Lenkungswirkung zur Folge. Deswegen muss man einfach schauen, es sind Spekulationsgefahren beim Emissionshandel da. Es sind ist auch die Gefahr da, dass es eben einfach, man zu spät auf die Schiene kommt, das umzusetzen. Und deswegen spricht eigentlich wirklich nichts dafür, wenn man über die CO2-Bepreisung in Form Steuern nun sprechen kann oder Abgabe, dann jetzt auf einmal doch wieder auf die ETS-Schiene, also auf die Emissionshandelsschiene zurückzukommen, weil es eben einfach immer nur noch komplizierter wird. Mhm. Ich plädiere wirklich, dass wir auch ein bisschen uns jetzt darauf konzentrieren, wie könnte das aussehen mit der Strombepreisung, mit der CO2-Bepreisung, mit der Schadstoffbepreisung am besten und nicht immer wieder die Ablenkungsmanöver über den Emissionshandel.
Frau Scher, ich bin mir sicher, dass wir das ein oder andere Mal in dieser Sendung noch auf den Emissionshandel zu sprechen kommen, aber dann lassen Sie uns über die Details einer solchen CO2-Steuer tatsächlich reden. Wie hoch sollte diese Steuer denn ausfallen? Was sollten die Bürgerinnen und Bürger für den Ausstoß einer Tonne CO2 zahlen?
Das muss man genau analysieren. Und ich finde auch schwierig, jetzt genaue Zahlen in Centpreisen zu setzen, wenn man eben ein Verrechnungsmodell hinbekommen möchte, dass auch tatsächlich die soziale Überbelastung nicht stattfindet.
Naja, aber einige Zahlen existieren da ja schon, sind ja schon im Raum. Ne?
Ja, wir können uns aber zum Beispiel auch orientieren an der Kombination mit dem, was wir an Entlastungswirkung durch eine Reform in den anderen Steuerbereichen erzielen können. Also wir wissen ja zum Beispiel, dass wir bei der Stromsteuer Senkungsmöglichkeiten haben. Wir können 6 Milliarden da einsparen, 1,95 Cent pro Kilowattstunde für den Haushaltskunden bedeutet das. Wir können ich möchte mal über die Einsparungsschiene kommen. Wir können bei den...
Also wollen Sie nichts tun?
Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich möchte einmal eine Hausnummer. Nein, ich möchte erstmal gucken, welchen Spielraum wir haben, damit keine Überbelastung bei denen stattfindet, die sich zu Wort melden, dass sie Angst davor haben. Und das, finde ich, ist politisch eine wichtige Aussage. Sie haben doch auch gehört, was am Anfang in der Sendung heute im Radio zu hören war. Es sind Ängste und mit denen muss man umgehen. Und wir wollen doch schließlich nicht.
Das ist das Problem der Steuer.
Ja? Nein, es ist nicht das Problem der Steuer, sondern es ist das, dass wir zurzeit einige Lenkungsmechanismen haben, auch zum Beispiel die Ausnahmeregelungen für die Industrie, die etwa 1,5 Cent pro Kilowattstunde ausmachen, beziehungsweise 5 Milliarden Euro an Belastungen je Jahr bedeuten und die von Stromkunden gezahlt werden, aber nicht bezahlt werden müssten. Sie könnten also vom Steuerzahler bezahlt werden. Das ist insofern dann nicht mehr eine Belastung, entsprechend starke Belastung für die kleinen Leute, für die Geringverdiener. Nein, das ist nicht linke Tasche, rechte Tasche. Es kommt darauf an, wer belastet wird in deiner Gesellschaft. Und genau an diesen Größenordnungen kann man ansetzen und dann bei einer Schadstoffbepreisung bzw. CO2-Bepreisung in diesen Höhen, in diesem Umfang ansetzen, um tatsächlich auch keine Überbelastung hinzubekommen, aber eben tatsächlich eine Bepreisung von Schadstoffen und CO2 und eine damit einhergehende Lenkung pro erneuerbare Energien hinzubekommen. Und da wollen wir ja hin. Wir wollen ja tatsächlich eine Lenkungswirkung, die hilft, auf erneuerbare Energien umzusatteln in allen Sektoren.
Gut, dann haben wir jetzt schon hier ein starkes Plädoyer gehört von Frau Scher für den CO2-Handel. Herr Köhler, wir sind gleich nach den Nachrichten bei Ihnen, dann sind wir für eine CO2-Steuer, dann sind wir bei Ihnen und bei Ihrer Replik dazu. Jetzt erstmal hier für 5 Minuten die Nachrichten im Deutschlandfunk. Bezahlen fürs Klima, braucht Deutschland eine CO2-Steuer? Heute Morgen hier das Thema in Kontrovers. Bis gleich. Bezahlen fürs Klima. Braucht Deutschland eine CO2-Steuer? Das ist heute unser Thema hier in Kontrovers, noch bis 11:30. Und mit in der Diskussionsrunde dabei sind Nina Scheer von der SPD, Mitglied im Umweltausschuss des Deutschen Bundestags, Lukas Köhler, der klimapolitische Sprecher der FDP, und Michael Kopatz vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Sie können uns weiterhin eine E-Mail schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de oder rufen Sie uns an auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464. Und eine E-Mail hat uns heute Morgen geschrieben, unter anderem Alexander Schroff. Er meint, in den vergangenen 2 bis 3 Jahrzehnten haben Konsumenten, Wirtschaft und Politik völlig dabei versagt, die notwendige Trendwende im CO2-Verbrauch herbeizuführen. Eine sehr spürbare, aber sozial ausgewogene CO2-Steuer ist ein notwendiges und längst überfälliges Steuerungsinstrument. Ralf Knigge meint, darauf zu hoffen, dass die Menschen ihre Konsumangewohnheiten ohne einen finanziellen Anreiz ändern, wäre natürlich schöner, aber leider wenig realistisch. Wie die steigende Nachfrage nach Flügen, nach verbrauchsstarken Geländewagen oder Fleisch zeigen. Gegebenenfalls muss die Maßnahme sozial flankiert werden. Wir haben dann hier noch eine E-Mail von Klaus Felber, der uns schreibt, eine CO2-Steuer trifft wie immer bei solchen Vorhaben die kleinen Leute auf dem Lande. Es wird immer so getan, als würden alle in Großstädten leben. Gering- und Mittelverdiener, die auf das Auto zwingend angewiesen sind, können sich keine neuen verbrauchsarmen Fahrzeuge, erst recht keine E-Autos leisten. Ein paar tausend Euro Zuschuss hilft überhaupt nichts, wenn dann immer noch 20.000 Euro fehlen. Und dann noch diese Mail hier von Wolfgang Weißmann, der meint, warum die Menschen züchtigen und nicht aufklären, ist denn mit so wenig Verstand zu rechnen? Ich glaube, dass eine schonungslose Kommunikation dessen, was passieren wird, wenn wir weiter SUVs fahren und die Vernunft der Leute zu erreichen, bessere Erfolge erzielen wird. Ansonsten müssen wir das Autofahren ganz verbieten, wenn wir es ernst meinen. Soweit also einige E-Mails, die uns heute Morgen erreicht haben. Und wir haben einen Anrufer in der Leitung. Ulf Sieberg ruft uns an aus Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Sieberg. Und wenn ich das hier richtig wiedergebe, Sie vertreten den Verein CO2-Abgabe e.V. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Was können Sie beitragen zu dieser Diskussion heute?
Ja, die Diskussion kreist ja um die Umsetzung einer CO2-Bepreisung. Und der Vorschlag der FDP, den Emissionshandel auszuweiten, beziehungsweise der Vorschlag der SPD, beziehungsweise der Bundesumweltministerin, die Non-ETS-Sektoren in eine CO2-Bepreisung mit aufzunehmen mittels einer Steuer, sind zwei Möglichkeiten. Wir haben als CO2-Abgabe eine dritte Möglichkeit, auch mittels einer CO2-Bepreisung, einer Energiesteuerreform, über alle Sektoren einen Preis einzuführen. Und entscheidend bei allen Vorschlägen sind die Verteilungseffekte und die Lenkungswirkung für den Klimaschutz. Und bevor dort nicht ein Vergleich vorgenommen wird zwischen diesen unterschiedlichen Konzeptvorschlägen, solange werden wir auch die Diskussion, wie welcher Vorschlag wirkt für den Klimaschutz und vor allen Dingen auch für einkommensschwache Haushalte, so führen, wie die Debatte das heute Morgen ja auch zeigt, nämlich so ein bisschen mit Stochern im Nebel.
Sind Sie denn, Herr Sieberg, mit Ihrem Verein da etwas weitergekommen? Haben Sie da ein Ergebnis gefunden?
Wir haben bereits im Januar eine Studie zusammen mit der LMU München gemacht zu den Auswirkungen auf Haushalte und Pendelnde. Und unser Konzeptvorschlag, der die Gegenfinanzierung von bestehenden Steuern und Umlagen aus der CO2-Bepreisung vorsieht, führt zu Verteilungseffekten, wo ohne Berücksichtigung des Flugverkehrs alle Einkommensklassen der Haushalte entlastet würden. Wenn man den Flugverkehr mit einbezieht, dann würden vor allen Dingen einkommensstarke Haushalte belastet werden. Wir greifen da auf die Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamtes zurück. Das sind 40.000 Daten, die wir da ausgewertet haben. Und das müsste auch für andere Vorschläge vorgenommen werden, um tatsächlich einen Konzept- und Modellvergleich der unterschiedlichen Vorschläge vorzunehmen.
Das würde dann aber heißen, dass wenn es ausgeglichen wird, dass letztendlich niemand das finanziell zu spüren bekommt, den CO2-Verbrauch.
Das ist natürlich nicht richtig, weil unser Vorschlag vorsieht, einen Preis über alle Handlungssektoren einzuführen. Das würde bedeuten, dass der Emissionshandel mit einem Mindestpreis versehen würde. Und das würde dann bedeuten, dass die Industrie im Gegensatz zu heute auch mit einbezogen würde mit diesem Mindestpreis. Und zunächst die Industrie, die Lasten trägt, die sie heute, von der sie heute ausgenommen ist. Und damit die Industrie nicht abwandert, was natürlich nicht im Interesse ist, weil wir ja die Emissionen nicht ins Ausland verlagern wollen, wäre es sinnvoll, parallel mit einer Energiesteuerreform mittels CO2-Bepreisung einen Grenzsteuerausgleich, eine Konsumabgabe oder eine Finanzierung aus dem Bundeshaushalt vorzunehmen. Wenn man die Industrie ausnimmt, schmälert das die Lenkungswirkung und das kann nicht im Interesse einer CO2-Bepreisung sein. Die Industrie muss aber natürlich auch finanziell dabei unterstützt werden, in die Dekarbonisierung zu investieren, damit Arbeitsplätze, Investitionen und Emissionen aus Deutschland nicht abwandern.
Herr Sieberg, dann danke ich Ihnen vielmals für Ihren Anruf heute Morgen und wir schalten direkt weiter zum nächsten Anrufer. Herr Schäfer ruft aus Düsseldorf an. Nein, leider nicht. Da habe ich hier etwas falsch gesehen hier auf meinem Bildschirm im Studio. Wir bleiben noch kurz bei dem, was Herr Sieberg gesagt hat. Herr Köhler, können Sie sich mit dem anfreunden, was Sie da gehört haben?
In einer idealen Welt würde ich sagen, das ist der optimale Weg, wenn wir sozusagen ohne auf die Frage unserer Steuern und Abgabensystem, wie wir es bestehend haben, achten zu müssen, ohne darauf zu achten, wie wir Zölle, wie wir Umsatzsteuerausgleiche und solche Dinge einführen können, dann würde ich sagen, sozusagen ganz idealisiert funktioniert das. Das Problem, was ich aber damit habe, ist, ich habe mal gehört, wir haben 55% der internationalen Steuerliteratur ist deutsch. Wir haben also eins der ausgeklügelsten und ausdifferenziertesten Steuersysteme, das wir weltweit haben. Natürlich haben Länder und Bund unterschiedliche Interessen an unterschiedlichen Steuereinnahmen. Wenn ich mir jetzt vorstelle und immer wieder höre, es wäre total einfach und total schnell, eine CO2-Steuer oder eine Abgabe umzusetzen, dann lasst mich das ein bisschen zweifeln. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist, weil natürlich wir den größten Problem und die größte Diskussion immer dann haben, wenn es um Steuerentlastungen geht. Und ich meine, als FDP haben wir da ein paar Erfahrungen mitgemacht, wie kompliziert das sein kann und wie schwierig und langfristig das ist. Und deswegen glaube ich nicht daran, dass das so einfach eingeführt werden kann. Ein letzter Punkt nochmal. Ich habe mir das Modell von CO2-Steuerabgabe mal sehr genau angeguckt. Und mein großes Problem oder meine große Frage dabei besteht, wie man die Sektoren wirklich nachhaltig zusammenbringen kann. Ich glaube, dass das gar nicht so einfach sein wird, wenn wir über ein Steuersystem oder ein Abgabensystem sprechen, das am Ende des Tages wirklich eine Komplettveränderung brauchen würde. Und ein zweiter Nachteil ist, dass es dabei um Verbrauchssteuern geht. Aber CO2 wird ja nicht verbraucht, es wird ja vielmehr emittiert, also ausgestoßen. Und deswegen bin ich schon der Meinung, wenn man eine CO2-Steuer, also wirklich eine Steuer einführen würde, dann muss man mittelfristig, langfristig vor allen Dingen das Grundgesetz ändern. Ich glaube allerdings, dass die CO2-Abgabe e.V. das nicht ganz nur über eine Steuer, sondern über eine Abgabenverschiebung machen würde. Auch das stelle ich mir extrem kompliziert vor.
Herr Kopatz vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Wäre das so kompliziert, eine CO2-Steuer einzuführen? Wäre das bürokratisch und würde das sehr lange dauern?
Die Steuer an sich ist nicht kompliziert. Da sind die Instrumente erprobt, aber der Mechanismus, wie es denn zurückgezahlt werden soll, das könnte kompliziert werden, so wie ich die Deutschen kenne. Also wenn jetzt pro Haushalt einfach eine Pauschale ausgezahlt würde oder pro Bundesbürger, das wäre vielleicht auch noch einigermaßen unkompliziert, aber vermutlich wird dann über die Verhandlungen noch unterschiedliche Entlastungsmechanismen für Pendler und so weiter und dann wird es richtig kompliziert, da gebe ich dem Herrn Köhler recht. Und wir haben ja die Ökosteuer bereits, die könnte man auch anheben. Das ist ein Instrument, was da ist. Dann wäre die Frage, was macht man mit den zusätzlichen Einnahmen? Die geht jetzt ja in die Rentenkasse, das haben viele Leute vergessen. Die hat übrigens was bewirkt, die hat Verhalten beeinflusst. Allerdings wurde sie nur 3 Jahre angehoben. Und das ist auch das Besondere an einer CO2-Steuer oder dem Emissionshandel, dass ein Preissignal natürlich auch eine mentale Auswirkung auf die Bürgerinnen und Bürger hat. Das ist ein Signal, dass Benzin und Öl und Gas über die nächsten Jahre vielleicht langsam, aber doch sicher etwas teurer wird und das verändert schon Verhalten. Ich möchte zur Aufklärung noch sagen, was Herr Köhler sagte, dass man seine Zapfsäule merkt, dass bei den Raffinerien angesetzt wird. Genau das ist ja auch der CO2-Handel gewesen, wie man ihn anfänglich diskutiert hat, aber es ist der sogenannte Upstream-Ansatz, dass man also quasi an der Quelle ansetzt, und das fühlt sich für den Konsumenten genauso an wie eine CO2-Steuer. Das wird am Ende für den Konsumenten keinen Unterschied ausmachen, durch welchen Mechanismus der Preis steigt. Und wenn der Preis deutlich steigt oder so, also spürbar steigt, und das muss er ja, wenn er Verhalten verändern soll, dann werden die Menschen sehr empfindlich reagieren. Selbst wenn man das Geld zurückzahlt, bin ich nicht sicher, ob die Menschen dann denken würden, okay, ich bekomme das ja an anderer Stelle zurück, dann ist das für mich in Ordnung.
Mhm. Das heißt, Sie meinen, die CO2-Steuer lässt sich sehr viel, ich sag mal, feinfühliger regulieren als eine Ausweitung des Emissionshandels, wo plötzlich ein Preis mit Wucht steigen könnte?
Na, das würde ich nicht unbedingt sagen. Das müsste man tatsächlich modellieren. Aber von meiner Erfahrung mit dem jetzigen CO2-Handel, auch der ganze Verhandlungsweg dahin, bis man soweit war, da würde ich sagen, ist eine CO2-Steuer in der Einführung leichter umsetzbar. Das zeigt mir jetzt die Erfahrung bei dem großen CO2-Handel, den wir ja EU-weit haben. Und auch da haben einige Parteien sich dann lange geweigert, Zertifikate aus dem Handel zu nehmen. Der CO2-Handel war ja über 15 Jahre quasi unwirksam. Es fängt jetzt gerade erst an. Und dann sind aber Hunderte oder vielleicht sogar Tausende Menschen angestellt worden dafür. Aber die ersten 15 Jahre hat es quasi nichts bewirkt.
Gut, Herr Köhler?
Hat er nicht seine Ziele erreicht? Aber der CO2, also es wird ja immer gesagt, dass er nichts bereicht hat. Ich glaube, das Argument läuft ja dann immer, dass der Preis relativ niedrig war. Aber meine Frage an die beiden anderen Mitdiskutanten, hat der CO2-Handel die Ziele, die er sich gesetzt hat, immer zielgenau erreicht? Ja oder nein? Das ist ja eine relativ einfache Frage.
Mhm. Können wir jetzt direkt mal weiterleiten an Frau Scheer von der SPD?
Nein, hat es so nicht. Und außerdem ist es ja auch
das stimmt nicht.
Dass wir nur 50% aller Emissionen bisher überhaupt im Emissionshandel haben und sehen eben, das hat ja auch Herr Kurz gerade auch nochmal gesagt, hatte ich ja auch schon mal angeführt, dass wir eben einfach zurzeit noch zu wenig Lenkungswirkung verspüren. Und die Trägheit des Systems muss man eben einfach auch wahrnehmen. Und wenn man den eben trotz dieser Trägheit auf eine Ausweitung setzt, dann hat man all die Schwierigkeiten, die mit dem Emissionshandel verbunden sind. Ich habe gerade schon genannt, dass das eben auch sehr schwankend ist. Also man kann mit der Spekulationssituation, die manchmal auftritt, jetzt zum Beispiel die Aussicht auf möglicherweise einen harten Brexit, hat sich auch auf die Preise ausgewirkt. Dann auch, wenn irgendwo Handelsschwierigkeiten im globalen Maßstab existieren, auch da spürt man gleich wieder bei den Preisen im Emissionshandelssystem eine Reaktion. Das sind also es sind nicht dynamische Entwicklungen, die sich da auftun, und deswegen wird auch ein Markt nicht so reagieren können, wie wir das jetzt brauchen, wenn wir auf erneuerbare Energien umsteigen wollen und auch Anreizwirkungen brauchen, um Investitionen in erneuerbare Energien und andere Antriebstechnologien, zum Beispiel im Verkehrssektor, anreizen wollen. Hm. Wenn wir dafür Mechanismen brauchen, brauchen wir etwas Stabiles, was Investitionssicherheit schafft. Und das schaffen wir nicht mit einem System, was so wackelig daherkommt, wie der Emissionshandel es nun nachweislich die letzten Jahre getan hat. Hm. Eine Ausweitung wäre eigentlich nur eine Vertagung in der Situation. Es hört sich irgendwie elegant an, aber es ist absehbar, dass es nicht zu den Effekten kommen wird, die wir brauchen.
Herr Kuppertz, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie haben teilweise durchaus Sympathien für den Emissionshandel, aber...
Es ist ein cleveres Instrument. Mhm. Darüber ist man sich in der Wissenschaft einig. Ja? Und es ist im Endeffekt, wäre es zielgenauer. Da hat Herr Köhler recht. Und er hat sogar damit recht, dass das Ziel, das habe ich auch immer wieder in Diskussionen mich dann gefragt, na, was habt ihr eigentlich für ein Problem mit dem CO2-Handel? Ihr habt doch den Deckel definiert und der Deckel wurde eingehalten, also hat es doch funktioniert. Jetzt gab es ja den Wirtschaftseinbruch 2007, 2008. Es gab das haben die Deutschen ja angeschoben, muss man ja mal sagen, einen explodierenden Anbau an Solar- und Windkraft. Und all das ist in dem CO2-Handel vorher nicht bedacht worden. Und deswegen hätte man Zertifikate rausnehmen müssen, um diese Dynamik aufzunehmen und weiterhin also eine Treiberwirkung zu haben für weitere Innovationen. Herr Köhler, da sind wir uns bestimmt einig, wir wollen ja Innovationen fördern. Und indem man die Zertifikate sogar noch verschenkt hat, dann war es überhaupt kein Innovationstreiber, sondern nur ein Kostentreiber. Die Energieunternehmen haben den höheren CO2-Preis, der am Markt dann generiert wurde, obwohl sie für die Zertifikate nichts bezahlt haben, haben das auf die Strompreise umgelegt, was betriebswirtschaftlich auch nicht anders geht. Aber das war dann im Endeffekt für die Konsumenten ein Kostentreiber und die haben selber überhaupt nichts dadurch eingespart. Und wenn wir jetzt den Kohleausstieg nehmen, nicht, wenn wir da einen Fahrplan definieren, das ist ja wirklich um Längen effektiver als ein CO2-Emissionshandel. Das, wir wissen dann genau, im Jahr 2035 sind wir raus aus der Kohle, ja, und dann ist der CO2-Emissionshandel für Kohlekraftwerke ist dann obsolet.
Gut.
Zumindest für Deutschland.
Dann haben wir jetzt doch wieder geredet über den Emissionshandel. Herr Köhler, entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen da direkt das Wort abwürge. Wir haben Herrn Schäfer, der in der Leitung wartet, schon seit einigen Minuten. Sie haben sicher gleich wieder Gelegenheit, Herr Köhler. Herr Schäfer aus Düsseldorf, bitteschön.
Ja, guten Tag. Und zwar möchte ich mich auf etwas äußern, was der Herr Kopatz vorhin gesagt hatte. Und da ging es nämlich darum, dass man doch gerade, was den Klimaschutz angeht, möglichst Werkzeuge nutzen sollte, die in kurzer Zeit eine möglichst große Wirkung entfalten sollen. Und ich möchte Ihnen da mal zu bedenken geben, dass ich persönlich, ich meine, gut, ich bin da in diesem Gebiet weit nicht so gebildet wie Sie, aber doch den Eindruck habe, dass gerade im internationalen Vergleich beispielsweise aus dem nordamerikanischen Raum und aus dem chinesischen oder asiatischen Raum beispielsweise ein deutlich höheres Maß an Emissionen ausgestoßen wird, als das sei es im westeuropäischen oder spezifischen im deutschen Raum überhaupt der Fall ist. Ich persönlich habe einfach den Eindruck, dass die Verhältnismäßigkeit bei dieser kompletten Diskussion fehlt. Ich habe den Eindruck, dass wir uns als deutsches Volk noch weiter selbst kasteien, um das letzte kleine moralische bisschen an Emissionen einzusparen, während andererseits auf der Welt ich den Eindruck habe, dass dies mit deutlich weniger Selbstreflexion betrieben wird. Ich persönlich bin jemand, ich bin darauf angewiesen, jeden Tag 40 Minuten zur Arbeit hin und zurück zu fahren. Meine Alternative wäre jeweils 3 Stunden mit der Bahn. Das ist keine echte Alternative. Und ich glaube nicht, dass eine derartige Abgabe verhältnismäßig oder sinnvoll ist.
Herr Kupatz, was sagen Sie, Herr Schäfer?
Ja, gucken Sie mal auf die erneuerbaren Energien. Da hat man auch gedacht, warum müssen die Deutschen denn sich da selbst kasteien und so viel Geld ausgeben für Solarstrom? Man kann von Indern, Chinesen, Brasilianern nicht erwarten, dass sie CO2 einsparen oder weniger Autos kaufen, wenn wir nicht zeigen, wie es funktioniert. Man kann von anderen Ländern nicht erwarten, dass sie eine Energiewende einleiten, wenn wir nicht zeigen, dass das geht. Beim Thema Erneuerbare haben wir gezeigt, wie es geht. Und die Länder machen mit. Selbst die Texaner, ein Ölstaat, investiert wie irre in Windkraft. Ja? Die Chinesen in unvorstellbarem Ausmaß investieren sie in erneuerbare Energien. Es reden dort immer wieder viele von den neuen Kohlekraftwerken, aber das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und dass Deutschland jetzt fast einen Anteil von 40% Erneuerbaren hat im Strommix, also Frau Scheer, Sie werden mir zustimmen, ja, das hätte vor 10 Jahren niemand für möglich gehalten. Ja? Wir haben eine Utopie zur Realität gemacht und das wird auch bei anderen Bereichen so sein. Und gerade wenn wir uns hier einen Rahmen setzen, der Innovationen antreibt, auch in der Automobilwirtschaft, dann wird das gut sein für unsere Wirtschaft am Ende.
Mhm. Herr Köhler, kann es sein, dass es die Deutschen manchmal etwas übertreiben beim Klimaschutz und bei solchen Instrumenten?
Also das Problem ist, und ich würde zustimmen, wir brauchen Anreize für Innovation. Da bin ich total dabei. Ich glaube, das ist die einzige und beste Möglichkeit, wie wir wirklich Klimaschutz effizient hinkriegen werden, und zwar global, wird über neue Technologien und neue und innovative Ansätze sein.
Weil Herr Köhler, haben die Deutschen da eine Vorbildfunktion?
Die Deutschen können eine Vorbildfunktion haben. Im Moment haben sie es nicht, denn sie haben recht, die anderen Länder schauen sehr genau auf Deutschland. Im Moment schauen die Leute aber vor allen Dingen auch auf 2 andere Größen, nämlich nicht nur die Menge an Erneuerbaren, sondern eben auch auf den Preis, den wir dafür zahlen, also den Preis, den wir in unserem Energiemix haben, und auf die Versorgungssicherheit. Und beides sind Punkte, die extrem kompliziert werden und die extrem schwierig werden umzusetzen. Und die Leute und die anderen Länder der Welt werden uns nicht folgen, wenn wir Wirtschaftswachstum reduzieren aufgrund unserer Klimaschutzpolitik, sondern sie werden uns dann folgen, und das muss das Ziel sein, sie werden uns dann folgen, wenn wir Wirtschaftswachstum und CO2-Ausstoß effizient entkoppeln. Wenn also der CO2-Ausstoß sinkt und wir gleichzeitig Wirtschaftswachstum haben. Denn Länder wie China, Indien, Brasilien, aber auch die Länder Afrikas werden ein großes Interesse daran haben, ihre raus aus der Armut, raus aus niedrigen Einkommen zu kommen. Und das geht nur mit Wirtschaftswachstum. Und wir müssen heute dafür sorgen, dass in Zukunft das Wirtschaftswachstum in diesen Ländern eben ohne CO2-Ausstoß funktionieren kann oder mit möglichst wenig funktionieren kann. Und wenn wir das hinkriegen, dann haben wir auch weltweit was erreicht.
Klimaschutz ist ein Treiber für Wirtschaftswachstum, sage ich jetzt mal so.
Ja, 10:55 ist es. Wir haben noch eine Anruferin in der Leitung. Hilke Zeloth ruft uns an aus Hamburg. Schönen guten Morgen, Frau Zeloth.
Guten Morgen in die Runde. Also ich befürchte, dass die CO2-Steuer die Gesellschaft weiter spalten wird. Die CO2-Steuer wird ja alle Lebensbereiche verteuern. Menschen, die einigermaßen wohlhabend sind, werden kein Problem damit haben und auch so weiterleben, wie sie bisher gelebt haben. Aber es wohnen zum Beispiel Menschen auf dem Land in alten Häusern mit alten Ölheizungen, Gasheizungen. Sie sind angewiesen aufs Auto, sie sind angewiesen auf eine warme Wohnung. Und das ist keine Annehmlichkeit, auf die da irgendwie eine Einschränkung folgen wird, sondern das sind ja lebenswichtige Bereiche, Lebensmittel, Wohnung, Heizung, Strom. Und das sozial abzufangen, wie soll das gehen? Also das ist Utopie für mich.
Mhm. Utopie oder möglich, fragen wir direkt Frau Scheer von der SPD.
Deswegen hatte ich ja vorhin diesen Ansatz gewählt, das zu koppeln, also die CO2-Bepreisung, Schadstoffbepreisung zu koppeln mit einer Reform dessen, was heute ungerecht wirkt. Und wir haben heute eine breite Abgabenlast im Stromsektor, auch in Bereichen, die eigentlich überhaupt keine Last rechtfertigen. Es gibt Belastungen auf erneuerbare Energien in einer Größenordnung, die wir bei den fossilen Energieträgernutzung nicht wiederfinden. Und deswegen müssen wir, denke ich, da eine Entlastung schaffen. Stromkunde ist eigentlich jeder. Damit kriegt auch jeder in dem Stromsektor eine Entlastung. Und an der Stelle, wo eben tatsächlich dann eine Belastung kommt, wäre das dann eben nicht für den Einzelnen, der wirklich das spüren würde.
Aber Frau Scheer, was sagen Sie dem Pendler, der jeden Morgen eine Stunde mit dem Auto fahren muss, der einfach nicht dran vorbeikommt, für den es keinen Bus gibt und auch keinen Nahverkehrszug, der das Auto benutzen muss und der auch nicht das Geld locker hat für ein Elektroauto.
Also erstmal kann man den ÖPNV deutlicher fördern. Das ist nochmal ein eigenes Kapitel. Dann kann man natürlich auch bei Pendlern, die besonders belastet sind, ab einem bestimmten Kilometer auch sagen, da federt man etwas ab. Aber wichtig ist eben, dass auch genau dieser Pendler eine Entlastung spüren kann als Stromkunde. Und das ist so wichtig, das zu erkennen, wenn man diese Sache miteinander verknüpft. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, wie hoch die Belastung ist. Man könnte 22% der Stromkosten im Strompreis rausschneiden. Könnte man rausschneiden durch Belastungen, die eigentlich nicht erklärbar sind. Und diese 22% Entlastung können an der anderen Stelle durchaus belasten, ohne dass derjenige es merkt.
Ja? Können Sie uns dann ein Beispiel nennen, was können Sie rausnehmen bei den Stromkosten, was bislang ungerechtfertigt ist?
Also zum Beispiel die Innovations- und Markteinführungsbedingten Kosten für die erneuerbaren Energien. Die machen 2 Cent pro Kilowattstunde, also bei 28 Cent pro Kilowattstunde macht das 2 Cent aus, 7 Milliarden insgesamt. Das kann man rausnehmen. Dann auch die 5 Milliarden, beziehungsweise 1,5 Cent auf die Kilowattstunde gerechnet an Ausnahmeregelungen für die Industrie. Das zahlt auch jeder Stromkunde. Das könnte auch über die Steuern gezahlt werden. Und auch dann auf diese beiden Punkte entfallen dann auch wiederum Mehrwertsteuern. Die würden ja dann automatisch auch mit wegfallen. Wenn man das alles zusammenrechnet, man kommt auf ungefähr 22%, die eine Kilowattstunde weniger kosten könnte. Und das wiederum müsste ja irgendwo gegenfinanziert sein. Eine Gegenfinanzierung könnte dann eben tatsächlich über eine Schadstoffbepreisung erfolgen. Und der Clou an der Sache ist eben, oder der wichtige Lenkungseffekt an der Sache ist, dass man eben endlich den auch schon zum Teil zu fast 40% erneuerbar gewordenen Strom heutzutage besser einsetzen kann. Wir müssen ihn ja in die Sektorenkopplung hineinbekommen. Wir müssen ihn in den Verkehrssektor hineinbekommen. Hier und da vielleicht auch, statt es abzuregeln, den Windenergie auch als Wärme nutzen können, wenn es sich vor Ort anbietet, dezentral. Dann, um das aber sich leisten zu können, um das überhaupt einen Anreiz zu geben, muss der Strom günstiger werden und nicht willkürlich günstiger, sondern um das reduziert, was es heute willkürlich teuer ist. Mhm. Und die Punkte habe ich genannt, die Industrieausnahmen und ich habe es erwähnt.
Können wir gleich nach den Nachrichten ab 11.05 Uhr hier weiter diskutieren. Gibt sicher noch mal einiges an Stoff, um drüber zu reden. Vor allen Dingen, wenn es, wie gerade von Frau Zelot angesprochen wurde, vor allem wenn es um soziale Härtefälle geht oder um Notwendigkeiten, die sich nicht einfach so beseitigen lassen. Bezahlen fürs Klima braucht Deutschland eine CO2-Steuer. Heute Morgen hier unser Thema in Kontrovers. Wir hören uns wieder, wie gesagt, in 5 Minuten.
Deutschlandfunk, Kontrovers.
Herzlich willkommen hier an diesem Montagmorgen. Wir diskutieren weiter über das Thema Bezahlen fürs Klima. Braucht Deutschland eine CO2-Steuer? Mit dabei sind Lukas Köhler, der klimapolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Nina Scheer, Umweltpolitikerin der SPD und Michael Kopatz vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Sie können uns weiterhin anrufen auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und das hat unter anderem heute Morgen gemacht Klaus Hoffmann. Er schreibt: Obwohl ich ausgesprochen für den Naturschutz und den Umweltschutz bin, denke ich aktuell, dass eine weitere CO2-Steuer keine effektive Wirkung erzielen wird. Es scheitert vielmehr an dem Mut, wirkliche Veränderungen im Ansatz durchzuführen und vom Wachstumsgedanken Abschied zu nehmen. Dann haben sich einige unserer Hörer Gedanken darüber gemacht, wie man dieses System noch verbessern kann. Unter anderem Stefan Herz. Er meint, warum nicht andere Konzepte, zum Beispiel ein persönliches CO2-Kontingent. Jede natürliche Person und auch juristische Person erhält ein jährliches CO2-Kontingent, das er oder sie verbrauchen darf. Ulrich Schlicker meint, wäre es nicht eventuell einfacher, die Mineralölsteuer jährlich zu erhöhen, zum Beispiel um jeweils 5 oder 10 Cent und die Kfz-Steuer auf den Spritpreis umzulegen. Und Martin Mangold meint, aus meiner Sicht sollte man beginnen, hauptsächlich Unternehmen durch CO2-Steuern dahin bringen, umzusteuern. Anders als Privatpersonen handeln die meisten Unternehmen rein nach finanziellen Gesichtspunkten. Ist der Ökostrom billiger als konventioneller Strom, wird dieser genutzt. Ist das Benzin teurer als das Elektroauto, wird dies der neue Dienstwagen, meint Martin Mangold. Und wir haben einen weiteren Anrufer in der Leitung. Thomas Geisler ruft uns an. Schönen guten Morgen, Herr Geisler.
Schönen guten Morgen, hallo.
Von wo rufen Sie uns an?
Also im Moment stehe ich in Magdeburg.
Prima. Dann, was können Sie beitragen zur Diskussion heute?
Ganz einfach. Also ich muss mal eins sagen, wir müssen uns einfach mal überlegen, wo wird CO2 hergestellt. So, CO2 passiert immer dann, wenn wir irgendwo von A nach B uns bewegen, uns transportieren lassen oder etwas transportieren. Die Herrschaften, die bei Ihnen jetzt drin sitzen, die Herren Politiker, sollten sich mal überlegen, wann sie das letzte Mal im Restaurant zum Beispiel in St. Pellegrino getrunken haben, das über den Brenner, über die Alpen nach Deutschland gebracht wird. Warum besteuert man nicht Produkte, die regional haben, aber trotzdem einen sehr weiten Weg, weil wir irgendwelche Luxusprodukte, Mineralwasser, von der anderen Ende der Welt haben wollen. Warum müssen wir Erdbeeren im Herbst essen? Warum müssen wir Spargel im Herbst essen? Da müssen Steuern drauf, weil das Zeug halt um die Welt gekarrt wird. Steaks aus Neuseeland, schön, aber Steuer drauf, richtig Steuer drauf. Das nächste ist, es klingt super, da müssen wir die öffentlichen Nahverkehrssachen eben besser ausbauen. Völliger Schwachsinn. Das geht gar nicht. Wenn heute ein Supermarkt um 22 Uhr schließt, da fährt im Umkreis von weiß der Kuckuck, wie viele Kilometer noch nicht einmal ein Bus oder eine Straßenbahn oder sonst was und schon gar nicht auf irgendein Dorf 20 Kilometer weiter entfernt. Und da wird auch nie einer hinfahren. Da gibt es doch nicht einmal eine Haltestelle. Völliger Blödsinn. Dann dieser Oberquatsch mit dem Elektroauto. Ja, ich wohne jetzt in Eisenach. wo soll ich das denn laden? Soll ich jetzt aus meiner Wohnung ein Kabel rausziehen, draußen bis zum öffentlichen Parkplatz mit 200 oder 300 Meter Kabel laufen, um dort mein Elektroauto anzuschließen? Wenn die Politik das wollen würde, dann hätten wir doch schon längst eine EU-Norm, die eine Batterie in der richtigen Norm hält, die aus dem Auto rausklickt. An der Tankstelle könnte ich dann entwende nur noch die Batterie, sprich den Akku tauschen. Das will doch gar keiner. Es will doch niemand ein Elektroauto. Also warum erzählt man immer und immer und immer wieder diese idiotische Geschichte von dem öffentlichen Nahverkehr, den wir ausbauen müssen, was nicht geht, von irgendwelchen Elektroautos, die in Deutschland nie in der Menge fahren werden, weil A, die Energie haben wir nicht, B, die Akkus können wir nicht herstellen weltweit, C, wir wollen die Infrastruktur nicht herstellen, weil wir die Arbeitsplätze in unserer Autoindustrie nicht zerstören wollen. Das ist doch alles Humbug. Hm.
Aber Herr Geißler, wenn ich Sie richtig verstanden habe, die CO2-Steuer auf bestimmte Produkte, die eben zum Beispiel sehr weit gereist sind, die unterstützen Sie durchaus.
Ja, weil das würde den Verbraucher ja wieder auch dahingehend einlenken, zum Beispiel vernünftiger einzukaufen. Ja, oder auch zum Beispiel Massentierhaltung. Massentierhaltung nicht verbieten, aber eben die Standards hochsetzen, Tierschutzstandards hochsetzen. Dann haben wir weniger Massentierhaltung, dann wird von mir aus auch das Fleisch ein bisschen teuer. Früher haben die Leute auch nur ein, zweimal die Woche Fleisch gegessen. Na und? Aber müssen wir Fleisch
vom 100 ins 1000.
Gut. Ja, vom 100 ins 1000, genau. Aber wir müssen ja doch nicht das Fleisch, weil Tiere erzeugen CO2.
Herr Geißler, dann danke ich Ihnen zunächst mal bisher vielmals, dass Sie uns angerufen haben. Ich höre da eine Menge Skepsis raus, wenn auch durchaus leichte Unterstützung für eine CO2-Steuer. Und Frage an Frau Scheer, was sagen Sie, Herrn Geißler?
Ja, er hat ja eigentlich vieles bestätigt von dem, was heute in der Diskussion schon genannt worden ist. Wenn er beklagt und zu Recht beklagt, dass da Wasser von weit her angekarrt wird, was man auch regional gewinnen kann oder dass man im Winter Erdbeeren isst, ja, die isst man natürlich deswegen oder die werden deswegen auch gut verkauft, weil sie eben einfach zu billig sind. Und warum sind sie zu billig? Weil eben der Schadstoffgehalt und der CO2-Gehalt, der alleine durch den Transport da drin steckt, nicht wiederzufinden ist. Und genau das wird eine CO2-Bepreisung im Verkehrssektor ändern können. Und in der Tat kann es sein, dass es auch etwas lenkende Wirkung in die Richtung hat, dass man tatsächlich im Winter dann vielleicht nicht mehr so viel Erdbeeren vorfindet, was ich persönlich gar nicht so schlecht finde.
Sie haben vorhin allerdings auch gesagt, dass sich der Personennahverkehr, der öffentliche Personennahverkehr relativ leicht ausbauen lassen wird.
Es ist ein Mix. Ich habe das als eine Maßnahme und habe auch gesagt, es aber auch und habe dann noch weiteres angeschlossen. Ich finde, man muss es aber auch mit erwähnen, weil es auch mit dazugehört. Aber es ist natürlich, wie auch Herr Geißler richtig anmerkt und auch schon die Frau Zelut aus der letzten Runde, es ist natürlich die Frage, was ist auf dem Land? Und man kann natürlich, ich wohne selbst auf dem Land, es ist klar, dass man genau dieses Verhalten, was Herr Geißler zum Einkaufen gerade dargelegt hat, dass man das nicht so leicht mit ÖPNV realisieren kann. Es kommt auf den Mix der Maßnahmen an und was die alternativen Antriebe angeht, da muss man natürlich auch sehen, dass wir zurzeit Gefahr laufen, da gebe ich Herrn Geißler auch ein bisschen recht, dass wir zu einseitig, zu monotechnologisch nur auf die ladesäulenbezogene Batterieinfrastruktur schauen. Ich bin eine klare Verfechterin auch dafür, Wasserstofftechnologie voranzubringen, weil wir einfach da ganz andere Reichweiten haben. Wir erfassen auch den Schwerlastverkehr, den man mit Wasserstofftechnologie besser antreiben kann als mit Batterietechnologie. Und da muss man auch aufpassen, dass wir da nicht zu einseitig unterwegs sind. Aber Angelpunkt ist auch da, weil da eben auch Strom verwendet wird bei diesen Technologien im Verkehrssektor, dass dieser Strom jetzt nicht zum Wettbewerbshindernis wird, weil der zu teuer ist und zwar an Stellen zu teuer ist, wie man ihn nicht so teuer haben müsste. Und das habe ich ja vorhin ausgeführt, dass eben dieser Strom billiger sein könnte, fairer sein könnte und eben tatsächlich eine Bepreisung dort stattfindet, wo die Schädlichkeit sitzt. Und da möchte ich noch einen Punkt draufsetzen, der bisher noch nicht erwähnt wurde. Wir reden ja immer, und das ist ja auch gut als gemeinsamer Nenner, vom CO2-Preis oder einer CO2-Bepreisung. Wir dürfen dabei aber nicht unter den Tisch fallen lassen, dass es auch andere Schädlichkeiten in diesen verschiedenen Antriebstechnologien gibt und Rohstoffen, die da verwendet werden, die man doch auch unter die Lupe nehmen muss. Deswegen wäre mir lieber, wir würden in Richtung Schadstoffbepreisung gehen. Wir klammern zum Beispiel komplett die Atomenergie aus bei einer CO2-Bepreisung. Das ist aus deutscher Sicht vielleicht, mögen einige meinen, da sind wir doch über den Berg, aber im europäischen Kontext, ich sage nur Stichwort Frankreich, 77% Atomstromanteil, da muss man aufpassen, dass man dadurch nicht eine Begünstigung von Atomenergie schafft.
Frau Scheer, bevor wir da ins nächste Thema einsteigen, würde ich gern wissen, was Herr Köhler zu dem allen sagt, was Herr Geißler da aufgetischt hat.
Genau, es ist ja eine ganze Menge gewesen. Ich bin auch der Meinung, dass wir nicht alles über den ÖPNV regeln müssen. Und ich bin auch der Meinung, dass wir regionalen Konsum fördern müssen. Natürlich, das werden Sie aber von keinem Politiker in Deutschland, fast keinem Politiker werden Sie hören, dass es nicht schön und wünschenswert wäre, den ÖPNV auszubauen und den regionalen Konsum zu stärken. Das ist klar. Und natürlich müssen wir da und können wir da einiges tun. Aber ich glaube tatsächlich, dass es zu kurz greift. Ich glaube, dass wir da mit zu wenig tun werden. Und ein Punkt noch zu Wasserstoff, liebe Frau Schäfer. Wenn Sie das wirklich als so wichtig finden, warum verhandelt Ihre Umweltminister darin, dann auf europäischer Ebene in die CO2-Flottenstandards, also die Grenzwerte, die wir für die Neuwagenflotten und aber auch für den Schwerlasttransport haben, warum verhandelt sie dann da nur rein, dass wir nur E-Mobilität haben wollen und nicht Wasserstoff und nicht die anderen Anrechenbarkeiten? Nee, das ist tatsächlich ein Problem.
Sie
das,
ein bisschen.
Nein, da trickst sich nicht. Das hat Ihre Umweltministerin hat
nein,
das genau
falsch.
So
Moment,
rein verhandelt.
Herr Köhler, wenn Sie diese Frage stellen, dann lassen Sie Frau Schäfer kurz antworten.
Also E-Mobilität bedeutet immer auch Wasserstoff. Das ist die Elektrolyse, die da stattfindet beim Wasserstoff, und das ist unter der Elektromobilität ist immer auch Wasserstoff mit enthalten.
Nicht auf der CO2-Flottengrenzwerten. In den CO2-Flottengrenzwerten auf europäischer Ebene haben Sie die einzigen Formen in der E-Mobilität, wie Sie da Wasserstoff drin haben, ist, wenn Sie den wieder verstromen. Und das wissen Sie genauso gut wie ich, dass in den Flottenstandards auf europäischer Ebene Wasserstoff als Antrieb nicht mit aufgeführt wird. Das haben Sie in der Clean Vehicle Directive, haben Sie das mit drin. Aber in allen anderen Punkten haben Sie es nicht. Und das ist tatsächlich ein Problem. Also. Und ich glaube, dass wir am Ende des Tages dabei nicht rauskommen. Ich wollte aber einen anderen Punkt noch ganz kurz aufgreifen. Und zwar den Punkt, der auch berechterweise angesprochen wurde, den Verkehr teurer zu machen für diejenigen, die sozusagen pendeln und die von außen, von weiter weg fahren müssen. Und das ist tatsächlich ein Problem. Wenn Sie sich angucken, wer am meisten CO2 ausstößt in Deutschland im Verkehr, dann sind das zwei Gruppen. Das sind einmal diejenigen mit einem sehr, sehr hohen Einkommen, weil die große, schwere Autos fahren. Und das sind diejenigen mit dem niedrigsten Einkommen, weil die sehr alte Autos fahren, weil die lange brauchen, um ein neues Auto zu kaufen und dann auch umzusteigen. Und wenn Sie, und Sie hatten ja das Beispiel in Frankreich schon, wo wir eine 88 Euro teure CO2-Steuer für den Verkehr hatten. Und da haben Sie tatsächlich die Gelbwesten-Proteste mit auf den Plan gerufen.
So
aber da haben Sie sogar in Frankreich hatten Sie eine Entlastung, so wie Sie, Frau Scher, das gerade vorgeschlagen haben, eine Entlastung der Strompreise um 150 Euro im Jahr. Das heißt, die Leute merken gar nicht, wenn Sie den Verkehr sehen, wenn Sie tanken gehen, wenn Sie an eine Tankstelle fahren, merken die Leute nicht, dass Ihr Strom dafür billiger geworden ist. Und wenn Sie da keine direkte Ausgleichsform finden, dann haben Sie ein Problem. Wenn Sie aber eine Steuer eingeführt haben, dann haben Sie nur einen Lenkungseffekt. Dann müssen Sie lenken. Das heißt, Verkehr muss teurer werden, damit Sie CO2 reduzieren. Und das ist das große Problem, zu dem Sie bisher, finde ich, noch keine Antwort gegeben haben. Zumal es auch unklar wird, wie hoch und wie teuer dann Verkehr und Fahren werden wird und wie die Leute mit Pendlerpauschale, mit allen Ausgleichsmaßnahmen, die sie dann brauchen, wie sie das machen wollen. Ich bin da noch sehr skeptisch, dass das so einfach, wie Sie eben ausgeführt hatten, funktioniert. Ich glaube, das wird ein extrem, extrem langer Auslandungsprozess. Und dann haben Sie das nur in Deutschland erreicht. Und das ist ein bisschen wenig, um bei gemessen an den 2,2% Emissionen, die wir im Jahr, die wir weltweit im Vergleich haben, etwas zu schaffen, was wir viel schneller und viel effizienter tun müssen.
Teurer wird es auch mit dem Emissionshandel.
Ne? Herr Kopatz, bitte, ja.
Aber langfristig.
Herr Kopatz.
Also teurer wird es ja auch mit dem Emissionshandel. Eben. Nicht so oder so. Die aber Leute werden darauf reagieren und sie werden potenziell sauer reagieren, wenn sie es spüren. Wenn sie es an der Zapfsäule spüren, dann sind die Deutschen besonders empfindlich. Ich mache jetzt mal einen Vorschlag, wie wir die Autoflotte CO2-frei machen, ohne CO2-Handel, ohne CO2-Steuer. Und das haben Sie gerade schon angesprochen, Herr Köhler, mit dem Flottenstandard. Kann ich dafür sorgen, dass bis zum Jahr 2030, da haben wir jetzt ja gerade 60 Gramm, ist ja dann der erreichte Schnitt dort. Mhm. So viel dürfen die Hersteller, oder dürfen die Autos der Hersteller dann im Mittel emittieren. Ja. Und diesen Standard, den müsste man viel schneller weiter anheben bis zum Null-Emissionsauto, zum Beispiel zum Jahr 2033, von mir aus auf 35, aber besser 2030. Und dann wären alle Fahrzeuge, die in der Europäischen Union noch verkauft würden, wären emissionsfrei. Sagen wir mal jetzt im Idealfall mit erneuerbaren Energien der Strom hergestellt. Mit welcher Technologie das gemacht wird, das muss Politik gar nicht vorschreiben. Sie haben recht, gerne sollen da Wasserstoffautos mit rein. Aber wir geben hier bloß als Politik, dann geben Sie bloß die Innovationsrichtung vor. wie die Industrie dann dieses Ziel erreicht von Null Emissionen, das, da muss Politik sich gar nicht einmischen. Ja, das soll tatsächlich der Markt regulieren. Und das ist, damit erreichen sie zu 100% das Ziel. Und das Schöne daran ist, auch der Konsument, also wir ändern hier die Produktion und nicht den Konsumenten. Mit mehr Geld wollen sie nur den Konsumenten verändern. Mit diesem Standard ändere ich die Produktion. Und da können die Leute ein großes Auto kaufen, ein kleines Auto, ein Angeberauto wie ein Tesla. Nicht? Das ist ja ein Bedürfnis, was die Menschen haben. Wir erreichen zu 100% dieses Ziel. Und das ist nach meiner Einschätzung wesentlich effektiver. Das kann man dann gerne noch flankieren mit einer CO2-Steuer. Aber wir wissen ja, wo wir landen am Ende.
Ja. Aber gut. Es ist ja wichtig, dass sich das nicht ausschließt. Ja, es kommt immer auf einen Mix von Maßnahmen an. Deswegen finde ich auch schade, wenn solche wertvollen Instrumente, auch Standardsetzungen, jetzt als einen Gegensatz ein bisschen rüberkommen. Ich weiß, Herr Kuppertz, Sie haben das nicht so gemeint, aber ich will das nochmal unterstreichen, dass es hier kein Gegensatz sein muss.
Nee. Frau Scheer, Herr Kuppertz, an dieser Stelle würde ich gern Herrn Walter in die Sendung holen. Er ruft uns an aus Ansbach. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich muss sagen, setzen wir mal einen Satz voraus. Also die Greta, die kennen wir ja alle inzwischen, die hat neulich also mal davon gesprochen, dass wir eigentlich in Panik geraten müssten. Und da gebe ich ihr recht. Ja. Und die Diskussion, ich sag mal Land auf, Land ab, länderübergreifend, geht immer darum, dass wir immer wieder nach Lösungen suchen, diskutieren um den heißen Brei herum und finden keine Lösungen. Und ich möchte also dazu beitragen, dass viele Ideen sicherlich richtig sind. Aber wir brauchen jetzt Lösungen, wo sofort wirksam werden. Und da sollten man die Praktiker heranziehen und die sollten dann einfach mal die Lösungen auf den Tisch legen und man soll dann sagen, wie kann man die umsetzen. Das kann eine CO2-Steuer doch durchaus sein. Aber wir machen so viele unvernünftige Dinge und hätten eigentlich auch Lösungen. Ich nenne jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. In Peking fährt kein Roller mehr, kein benzinbetriebene Rolle mehr herum. Die haben Elektro. Bei uns werden die noch verkauft. Wieso kann sowas sein? Ich nenne mal zum Beispiel die Moore. Können wir binden. Die Landwirtschaft, die Bauern wissen, dass die Humusbildung enorm viel CO2 bindet. Wird bei uns nicht gefördert oder viel zu wenig propagiert. Wir bringen die Gülle zum Beispiel aus. Da kann ich nur jedem empfehlen, IG, gesunde Gülle. WWW, also Interesse des Nachgucken. Da gibt es den Herrn Dr. Peter Hammel aus Hessen. Der hat hier eine Geschichte, wo man bei der Gülleausbildung geruchsmäßig und Ammoniakbindung, Lachgasbindung und so weiter sehr viel erreichen kann. Jeden Tag sind über 300.000 Flugzeuge in der Luft. Ja, was sollen wir denn sagen? Unsere Kinder und unsere Enkel in 70 Jahren, was die vorfinden werden. Wir haben so einen einzigen Planet in unserem Sonnensystem. So einen fantastischen Planeten und gehen so unvernünftig. Es gibt viele Punkte, die Leute, die Anrufer und auch in der Diskussion angesprochen worden sind. Aber wir müssen das endlich tun. Und zwar schnell tun, damit wir das erreichen. Und auch sind natürlich sicherlich soziale Komponenten zu beachten. Warum bauen wir heute jetzt noch Häuser, die nicht energieautark sind? Es ist alles möglich. Da gibt es auch, gerade aus unserem Landkreis, gibt es Bauingenieure und Architekten, die das ganz hervorragend machen. Die bauen ein Haus, die sind energieautark. Die brauchen keinen Stromanschluss. Ja? Die machen den Strom selber. Also das ist natürlich mit Kosten verbunden. Aber warum machen wir das nicht? Warum machen wir das nicht und solche Dinge? Und letztendlich gibt es natürlich auch noch eine ganz große Geschichte, wo viele mit eingebunden werden müssen. Das ist die Bevölkerungsentwicklung. Wenn das so weitergeht, schaffen wir es wirklich nicht. Ja, dann schaffen wir das wirklich nicht. Und noch ein
kleiner Herr Walter, bevor Sie, ich glaube, Sie haben da wahrscheinlich sehr viele Punkte auf Ihrer Liste, die Sie uns nennen können und über die wir alle diskutieren können, die alle sehr interessant sind. Ich würde mich nur kurz dafür interessieren, wären Sie denn tatsächlich bereit, in Ihrem Alltag auch Absprüche zu machen, auf Annehmlichkeiten, die uns heute selbstverständlich erscheinen, darauf in Zukunft zu verzichten?
Also selbstverständlich. Und ich muss da sagen, ich beschäftige mich mit dem Thema seit langem. Seit dem Thema, Sie kennen den Begriff Waldsterben und Umweltschutz. Und das, was mir finanziell möglich ist, das tue ich also alles. Ich flieg nicht in Urlaub, wo ich nicht hin muss. Ich gucke mir das lieber woanders an und so weiter. Oder da nenne ich jetzt so einen Bericht, wie neulich jemand im Radio gesagt hat, ich fliege da dreimal nach Afrika im Jahr drüber. Solche Dinge macht man einfach nicht. Ja, man kann viele Bereiche machen. Man kann, wie das alles genannt worden ist, bestimmte Dinge nicht kaufen, weniger Fleisch essen. Das ist aber das, deswegen retten wir die Welt nicht. Wir müssen an entscheidenden Punkten drehen. Wenn wir zum Beispiel die Braunkohleverstromung heute noch haben, da brauchen wir eine Leitung, dort wo der Wind kommt, als Grundlast brauchen wir die runter in den Süden. Ich rufe ja aus Bayern an. Und da muss man Lösungen finden, die dann relativ schnell greifen. Und man kann sich ja dann immer noch überlegen. Es sind viele Sachen genannt worden, aber wir müssen Dinge tun, die schnell greifen. Und
würden Sie denn sagen, ist eine CO2-Steuer so etwas, was schnell greifen kann?
CO2-Steuer an den richtigen, zum Beispiel das beim Flugzeug, Flugbenzin. Ja, und man kann das dann ja ausgleichen, wenn jemand beruflich fliegen muss, ist es ja, aber wenn jemand privat fliegen muss, dann fünfmal im Jahr zum Privatvergnügen, dann gehört da so eine Steuer drauf, dass er das entweder lässt oder er muss es bezahlen und das Geld geht an die Gemeinschaft zurück, wo man dann zum Beispiel über die KfW vernünftige Maßnahmen fördert.
Dann vielen Dank erstmal, Herr Walter. Ich gebe das weiter an Herrn Köhler von der FDP. Was sagen Sie dazu?
Ich glaube, dass tatsächlich, also wie gesagt, wir sind uns, glaube ich, relativ einig über die Frage der CO2-Bepreisung. Dass wir einen Preis brauchen, ist relativ klar. Wie schnell, wie hoch der sein muss und wie das System ausgespaltet werden soll, ich glaube, darüber diskutieren wir. Sie hatten gerade, Herr Walter, in Ihrem Gespräch ja auch nochmal in Ihrer sozusagen Position ja nochmal gesagt, Sie sind bereit zu verzichten. Es gab, glaube ich, eine Umfrage, ich bin mir nicht ganz sicher, von welchem Institut letztens, in der rauskam, dass 86% der Bevölkerung für den Klimaschutz auf Dinge verzichten würden. Das ist, in der Frage ist das richtig. Ich frage mich dann allerdings immer, wie das dann in der Realität aussehen würde, weil wir haben zwar 86% der Bevölkerung, die verzichten würden, wir haben aber trotzdem steigende Flugzahlen, wir haben trotzdem ein Problem damit, die Leitung auszubauen. Wir haben letztes Jahr 28 Kilometer Leitungsbau zwischen Nord und Süd hinbekommen. Das ist bei einem Bedarf von 7000 Kilometern, die wir roundabout für die Energiewende, beziehungsweise eigentlich nur für die Strombewende bräuchten, viel zu wenig. Das sind alles Zahlen, mit denen wir ein Riesenproblem haben. Und dann frage ich mich, und ich glaube, das muss das Ziel sein, dass wir so Kosten...
Moment, Frau Schäfer.
Wir sind da in der Sackgasse, da haben Sie völlig recht. Und da müsste die Regierung was dran tun. Ich bin in gar keiner Sackgasse. Das Problem ist, glaube ich, dass wir
Augenblick, Herr Kupferz. Lassen Sie Herrn Köhler aussprechen. Ja.
Wir sind im Moment nicht kosteneffizient. Und das große Problem einer CO2-Steuer ist, dass das genauso wie beim Kohlekompromiss verhindert wird, dass wir kosteneffizient werden. Eine CO2-Steuer würde einen doppelten Preis verlangen. Wir haben über den europäischen Mechanismus der sogenannten Lastenteilung, also wir haben ja das Kyoto-Protokoll und wir müssen in allen Bereichen, die nicht im ETS sind, also nicht im Emissionshandel sind, müssen wir staatlich, wenn wir unsere Ziele nicht erreichen, aus anderen Ländern zukaufen. Das wird Deutschland tun müssen. Das wird Deutschland in einer sehr, sehr hohen Höhe tun müssen. Das heißt, wir haben alleine, wenn wir eine CO2-Steuer einführen würden, hätten wir eine doppelte Belastung der Bürgerinnen und Bürger über die Steuergelder auf der einen Seite und die Steuern auf der anderen Seite. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil wir so nicht kosteneffizient CO2 reduzieren. Und ich bin der, also über unser vorgeschlagenes Modell würden Sie das nicht machen müssen, da haben Sie keine Lastenteilung, die dann anfällt. Und das heißt, wir würden auch keine doppelten CO2-Preise aufrufen müssen. Und ich bin der Meinung, wenn wir nicht für das höchste Maß an Kosteneffizienz in der Klimapolitik möglichst schnell sorgen, dann haben wir sehr, sehr schnell ein Problem. Und ich glaube, dass das erzielt werden muss.
Frau Scheer.
Also die doppelte Belastung, die ist ja nun gerade schon während der Diskussion mehrfach widerlegt worden. Wenn man es kombiniert mit den Reformen, die notwendig sind, da wir unnötige Belastungen im Stromsektor haben. Also die Doppelbelastung, das ist einfach nicht wahr, wenn Sie das einfach so unterstellen.
Doppelbelastung dass
das
damit über Lastenteilung.
Kommt. Nein,
über das Effort-Sharing. Das Effort-Sharing kommt doch trotzdem.
Wir haben es dargelegt. Das ist einfach nicht richtig und ich glaube, das erzürnt auch die Leute. Oder das ist Gelbwesten-Politik, wenn man jetzt einfach von Doppelbelastung spricht. Ich wollte aber auf den Leitungsbau noch mal zu sprechen kommen.
Ich fürchte, Frau Scheer, wir kommen leider hier nicht mehr dazu. Die Sendung muss aus aktuellem Anlass leicht verkürzt werden um 2 Minuten. Wir hören nämlich jetzt schon auf um 11 Uhr gleich 28 Minuten. 11:58. Das war kontrovers hier im Deutschlandfunk am Montagvormittag. Bezahlen fürs Klima. Braucht Deutschland eine CO2-Steuer? Ich danke allen, die mitdiskutiert haben, allen Anruferinnen und Anrufern. Am Mikrofon bis hierher war Tobias Armbruster.